Ja, Kapitel 3 des Hebräerbriefes. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also den regelmäßigen Bibellesern ist ja bewusst, alle 4 Jahre kommt der Hebräerbrief. Und vielleicht denkt manch einer, dann lese ich doch lieber den Leserwitz der Rheinzeitung, ist leichter bekömmlich wie jener da. Aber ich war eigentlich auch nie ein großer Freund vom Hebräerbrief, vor allen Dingen, wenn ich ihn mal vom Griechischen ins Deutsche übersetzen musste. Das ist ein grausiges Griechisch, also mit sehr vielen Worten, die man sonst im Neuen Testament überhaupt nicht findet. Das war ein sehr gebildeter Mensch, der das geschrieben hat. Aber je mehr ich mich jetzt da ein bisschen rein denke, rein arbeite, merke ich, der hat uns unheimlich viel zu sagen. Zwar ist er in seiner Begrifflichkeit halt schwergängig und wir denken mal, was heißt das denn schon wieder? Aber ich denke, wir werden uns heute mal dem 3. Kapitel nähern. Ich habe das ganze Kapitel genommen, sollte ich auch, hat der Mike gesagt, weil das ja auch ein Stück weit zusammengehört. Und damit wir es mal vor Augen haben, also ich will ja nicht fragen, wer das außer Mike gelesen hat, den Hebräerbrief. Also ihr braucht euch also nicht zu melden oder nicht zu melden. Deswegen, hüps, war da die falsche Seite. Was haben wir denn hier? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Wo ist denn der Text jetzt? Na?
Also die Folie kommt, aber der Text kommt erst später.
Ach, ja, dann, ich hatte die nochmal heute Morgen umgebaut. Ich brauchte mal auf die Folie mit dem Text, wenn wir die dann haben. Ich dachte, ich hätte die vorgezogen. Das andere war noch nicht so nötig. Also heute sind wir im Improvisieren. Ja, darum geht es los. Also unser Text, ich habe 3 Folien, weil es eben doch ein bisschen viel ist. Darum, heilige Brüder und Schwestern, schöne Anrede, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Das wird uns gesagt am Anfang. Schaut auf den Gesandten und hohen Priester, von dem unser Bekenntnis spricht, Jesus, der treu war dem, der ihn erschaffen hat, wie auch Mose treu war in Gottes Haus. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, wie denn auch dem Erbauer eines Hauses größere Ehre zukommt als dem Haus. Jedes Haus wird ja von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Mose war treu im ganzen Haus Gottes als Diener, um zu bezeugen, was der einst gesprochen werden sollte. Christus dagegen war treu über das Haus Gottes als Sohn. Sein Haus aber sind wir, wenn wir festhalten an Freimut und am Stolz, den die Hoffnung uns gewährt. Gucken wir weiterkommen. Jawohl, darum gilt, was der Heilige Geist spricht. Heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie beim großen Aufbegehren am Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellen wollten und sahen doch meine Werke 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und ich sprach immer wieder, irren sie in ihrem Herzen, meine Wege haben sie nicht erkannt. So habe ich geschworen in meinem Zorn, so werden sie nicht eingehen in meine Ruhe. Da haben wir ja noch ein bisschen. Gebt Acht, liebe Brüder und Schwestern, dass in keinem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei und niemand abfalle vom lebendigen Gott, sondern redet einander zu, Tag für Tag, solange dieses heute gilt, damit sich niemand von euch von der Sünde betrogen verhärtet. Da geht's weiter. Haben wir doch Anteil an Christus bekommen, sofern wir den Anfang der Grundlegung bis ans Ende fest bewahren. Wenn es heißt, heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie beim großen Aufbegehren. Wer waren denn die, die hörten und doch aufbegehrten? Waren es nicht alle, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Und wem zürnt er denn 40 Jahre lang? Etwa nicht denen, welche sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Und wem schwor er, dass sie nicht eingehen würden in seine Ruhe, wenn nicht denen, die ungehorsam waren? Und so sehen wir, dass sie nicht in sie eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Herr, tue meinen Mund auf, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. ja, schwere verdauliche Kost, ihr habt es gehört und mitgelesen. Und da denkt man auch, du liebe Zeit, was soll uns das denn heute? Ich merke auch gerade im Hebräerbrief, merke ich immer wieder, dass die ersten Leser und Hörer dieses Briefes vielleicht einen riesen Vorteil vor uns hatten, nämlich den, sie hatten die Schrift, die Tora und auch die Psalmen hier auf der Festplatte. Die hatten also keine 5 Bibelübersetzungen daheim und die Wuppertaler Studienbibel daneben. Bibeln gab es nicht, hier war die. Also der Hebräerbriefschreiber konnte auf Dinge hinweisen und die also hervorkramen, bei den Leuten war das da. Man konnte es als bekannt voraussetzen. Hier der Predigttext ist eigentlich im Wesentlichen Psalm 95, kann man zu Hause mal nachlesen. Und natürlich die Geschichten aus dem Exodus, diese Geschichten der 40 Jahre in der Wüste. Nur ein zweites erschreckt denn doch. Das Wissen, die Kenntnis der Schrift hat offensichtlich so wenig Auswirkung auf ihre Jesus-Nachfolge. Gewusst, aber nicht begriffen. Sie kennen die Texte und Geschichten, aber es hilft nichts. Es hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Der Empfänger des Schreibens ist wohl so eine Gemeinde, so denkt man so in der zweiten Generation. Die erste Jesusbegeisterung ist fort. Die geistlichen Aufbrüche, was mal geschehen ist, das kennen sie nur aus Erzählungen von ihren Vätern. Ich erinnere mich noch, schon 40 Jahre her, da war meine erste Stelle im Hinterland ein Gemeinschaftsmann, der mir also, war auch schon ein sehr alter Herr, der also mit großer Begeisterung erzählte, ja, sein Vater und die, die hätten die Leute auf der Straße noch angesprochen und hätten sie gepackt und gefragt, kennt ihr Jesus? Dann habe ich gesagt, ja, warum macht er das heute nicht mehr? Ja, also man guckt zurück und sagt, das waren noch Zeiten. Damals war noch der Geist Gottes da. Heute müssen wir ein bisschen Asche hüten. So schnell kann es gehen. Nicht von der ersten Generation der Christen berichtet die Apostelgeschichte. Das sind die Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht haben, die erste Generation. Heute schaffen wir es vielleicht gerade nur, unsere Nachbarschaft zu langweilen. Geht schnell, eine Generation. Und die hier, die sind selber wahrscheinlich müde und verzagt worden. Leben eben wie unser Gemeinschaftsmann nur noch von religiösen Erinnerungen. Nicht so unter der Überschrift damals, das waren noch Zeiten. Es passiert geistlich fast nichts mehr. Und die Empfänger des Briefes sind drauf und dran, alles zu verspielen, was Gott ihnen zugedacht hat. Sie stehen in Gefahr oder sind schon dabei, ihren Glauben wegzuwerfen. Ähnliche Urteile über Gemeinden der zweiten, dritten Generation kennen wir ja öfter noch aus dem Neuen Testament. Die Sendschreiben der Offenbarung. Für Ephesus heißt es, du hast deine erste Liebe verlassen. Und die Leute in Sardes kriegen zu hören, dass es von dir heißt, du lebst und bist doch tot. Es scheint sich wirklich so, auch wie hier, so um die typischen Gefahren der Generationen der zweiten und dritten Zeit zu handeln, so nachdem mal der erste Aufbruch da war. Diese Probleme lassen sich so durch die ganze Kirchengeschichte verfolgen. Auch unsere Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, genau das Gleiche. Die großen Aufbrüche und danach, naja, man pflegt es ein bisschen, die Frömmigkeit, aber es passiert nichts mehr. Aus der Fülle dieses Riesentextes möchte ich 3 Worte herausgreifen, die mir am einfachsten zu sein scheinen und auch unsere Lebenserfahrung, machen wir mal gerade gucken. So müsste es eigentlich jetzt gehen. Das sind meines Erachtens so die Orte, an denen wir unser Leben erfahren und auf die der Schreiber hier in besonderer Weise hinweist. Das erste Wort, das ist in den ersten Versen hier gekommen, das Haus, also die Raumwelt, wo wir drin leben. Das zweite, das Heute, die Zeit. Und das dritte, das Herz, die Innenwelt. Ja, Haus, nicht? Das wird, ich sag mal so, hier wird ein elementares menschliches Bedürfnis benannt. Der Mensch, nicht bloß der Schwabe, ist ein geborener Häuslebauer. Nicht? Der Mensch, der braucht ein Zuhause, will ja irgendwo heimisch sein. Er kann aber nicht überall zu Hause sein. Er braucht ein Herd, ein Dach, vier Wände und für ein bisschen beschränktes, bewahrtes Leben. Er braucht Türen, die man hinter sich schließen kann, aber auch wieder öffnen, um Gastfreundschaft zu gewähren. Aber wir wissen ja alle, wenigstens so, ne? Irgendwann gehört uns das Haus nicht mehr, werden wir hinausgetragen. Andere wohnen dann darin und andere Namen sind dann im Grundbuch eingetragen. Und keiner hat das ja klarer gesehen wie unser Briefschreiber aus dem Hebräerbrief. Nicht? Am Ende seines Briefes stellt er dann ganz nüchtern fest, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Deshalb spricht unser Brief hier offensichtlich von einer anderen Art von Haus und einem anderen Baumeister vor allen Dingen. Er meint keine Dome, auch keine Vereinshäuser. Wir sind Christi Haus, das Haus der lebendigen Steine. Das schreibt es im 1. Petrusbrief. Nicht Christus hat seine Gemeinde gebaut, meint er, und die ist unzerstörbar. Die Pforte der Höllen können sie nicht überwinden. Es mag ja sein, und dass es uns so geht wie den Empfängern dieses Briefes, wir sind kleinlaut und verzagt. Es ist uns zu weit bis zu der verheißenen Ruhe, die der Brief meint. Will sagen eben bis zu dem herrlichen Ziel, das Gott für uns bereit hat. Und der Briefschreiber, der erinnert seine Leute mal. Vielleicht haben wir das auch nötig. Bedenkt doch, wer hier der Bauherr ist. Bedenkt doch, was hier investiert wurde. Der über den Engeln ist, euer Bruder. Gott macht sich uns zum Bruder und wir wollen davonlaufen. Er wird Mensch wie wir, nimmt Fleisch und Blut an, damit er durch seinen Tod dem Teufel die Gewalt nehme. Und wir tun so, als sei das nichts. Wir sind um seinetwillen heilig und benehmen uns als Unheilige. Wir sind doch mit einer Berufung versehen, deren Ursprung im Himmel ist. Eben darum, weil Christus seine Kirche baut und wir leben so, als sei nichts Nennenswertes vorgefallen. In Vers 14 schreibt er dann, wir sind Teilhaber an Christus geworden. Fakt. Nur unsere Teilhaberschaft sieht man oft viel zu wenig, leben wir zu selten. Wir haben Anteil an ihm gewonnen, sodass dies eben aus unserem Leben auch nicht mehr auszulöschen ist. Gottes Angebot steht bis heute. Wir sind sein Haus, aus dem uns niemand herausklagen und auch niemand heraustragen kann. Das sollte uns hoffentlich Zuversicht geben, für die Sache Jesu öffentlich einzutreten. Wir können gewiss sein, dass wir Gottes Heil vor uns haben. Der Sieger steht ja bereits fest. Da kommen wir zum zweiten Wort, heute. Das ist so die Zeitwelt. Das ist kein Wort, das uns heimelig umfängt, in dem man sich bergen kann wie in einem Haus. Das ist eher ein Wort, das uns drängt und bedrängt, das uns antreibt. Der heutige Tag ist ja nie wieder, nur heute. Heute, das sagt man so hin, das huscht so rasch vorbei. Und doch redet das Wort heute von einem wesentlichen Geheimnis. Vom Geheimnis unseres menschlichen Lebens. Es definiert ja unser Leben in der vergehenden, immerzu weitergehenden Zeit. Und wir können nur im Heute, jetzt handeln oder auch nicht. Das ist ja dieser schmale Grat zwischen Erinnerung und Erwartung. Wie könnte das denn aussehen, heute, morgen und übermorgen, das Heute Gottes zu leben? Wo soll das denn stattfinden? Wie soll das Platz finden in unserem Heute? Ich kein Heute kommt ja wie so ein ungeschriebenes Blatt auf uns zu. Nicht? An jedem sind schon unsere Fingerabdrücke von gestern zu sehen. Und die Zukunft ist schon vorgeplant. Da ist nicht bloß das Heute, das Übermorgen, nicht? Das nächste Jahr, das übernächste Jahr schon voll von Terminen besetzt. Johannes Hansen hat mir damals mal gesagt, weißt du was, der Terminkalender, das ist oft genug ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und ich glaube, so Unrecht hatte er gar nicht. Und ich kann das in meinem Leben durchaus nachvollziehen. Für mich in meinem Dienst war die Gefahr ja immer da. Wie oft habe ich denn Gott keine Chance gelassen, im Heute zu mir zu reden, weil ich mir einbildete, schon zu wissen, was er nächstes Jahr von mir will. Ich bin immer so einer, der so schnell nach vorne und so, nicht? Und ich kann nicht warten, bis er wirklich spricht. Aber es gibt ja auch ganz andere Menschengruppen, die das heute anders erleben. Nicht für manchen Kranken, für Gefangene, für Schmerzgepeinigte oder Depressive besteht ja der einzige Unterschied zwischen heute und gestern oft bloß darin, dass das heutige Heute immer noch nicht vorbei ist. Ja, das heute zu Gottes zu leben, das geht nicht automatisch. Ist kein Selbstläufer. Ja, es macht schon Mühe, das heute Gottes zu leben. Und der Hebräerbrief weist ja unüberhörbar laut darauf hin, dass das wache Durchhalten und Festbleiben am Glauben durchaus eine anstrengende Tätigkeit ist. Wir leben immer in der Gefahr, dass es morgen für uns kein Heute mehr gibt, weil das Heute Gottes gestern schon war. Also das ist die Not, nicht? Man kann das Heute Gottes verpassen. Und ich weiß nicht, ob das, was er heute zu mir sagt, das Letzte ist, was ich von ihm höre. Das Herz, auch ein beliebtes biblisches Wort. Für den biblischen Menschen ist das Herz nicht bloß die Blutpumpe, sondern Zentrum des Willens. Deshalb spricht der Gott der Bibel nicht zum Hirn, sondern immer zum Herz. Könnt ihr durchgehen, von vorne bis hinten. Wir dürfen da an der Ecke nicht vergessen, die Herzen, zu denen Gott spricht, sind die Herzen derer, die Jesus kennen. Er spricht hier nicht zum Fenster raus, auch der Schreiber des Hebräerbriefes nicht. Er spricht zu den Leuten drinnen, zu denen, die Jesus kennen. Wir sind gemeint, nicht die draußen. Und die Gefahr bei der ganzen Geschichte steht auch schon im Psalm 95, zweimal zitiert er den Psalm 95 in seinem Text hier. Unsere Herzen können verhärten. Das ist die Gefahr. Gleich zweimal zitiert er und erinnert an Israel, denen genau das in der Wüstenwanderungszeit ja passiert ist. Erinnert euch an die Geschichte Israels und lasst euch warnen, sagt er. Schauen wir mal näher hin. Was muss passieren, dass Herzen von Christenmenschen verhärten? Wie passiert das? Im griechischen Text des Hebräerbriefes steht für verhärten, das ist Verb skleroo. Alle medizinisch Vorbelasteten unter euch, denen klingelt es gleich. Ja, Sklerose kennen wir doch. Krankheitsbild der Sklerose. Und Sklerose meint ja eine Verhärtung der Organe. Wikipedia schreibt, die Sklerose ist also keine eigenständige Krankheit, sondern Folge einer anderen Grunderkrankung. Ein wichtiger Satz. Am brutalsten beschreibt die Sklerose das erste Buch Samuel. Da gibt es ja einen Irrenvers. Im 25. Kapitel findet sich über den Tod eines gewissen Nabals folgende Bemerkung. Da steht, sein Herz starb in seinem Inneren und er wurde zu Stein. Sein Herz starb in seinem Inneren und er wurde zu Stein. Und nach etwa 10 Tagen schlug der Herr Nabal und er starb. Also konnte noch ein paar Tage weiter vegetieren, er war schon 10 Tage vorher tot. Nicht? Das war also biblische Sklerose im Endstadium, die hier berichtet ist. So weit soll es doch bei Gott bei uns nicht kommen. Wie beginnt denn bei uns die Sklerose und was ist die Grunderkrankung, die uns einfach so verhärten lässt? Der Hebräerbrief ist der Meinung, die beste Prophylaxe gegen Sklerose ist das ständige Hören auf Jesus. Und es gibt in der Gemeinde Jesu so offensichtliche Kommunikationsprobleme mit unserem Herrn. Kann es sein, dass wir so eine Art Smartphone-Kommunikation mit Gott haben? Wir haben je und dann, weil es nervt, unser Teil hier auf stumm geschaltet. Er ruft uns an, aber es klingelt nicht und wir gehen nicht dran. Er hört dann, Ihr gewünschter Gesprächspartner ist derzeit nicht zu erreichen, Sie können ihm aber gerne Nachricht hinterlassen. Aber Gott spricht nicht auf Anrufbeantworter. Merkt ihr was? Die Sklerose hat bei uns zunächst gar nichts mit großen Sünden zu tun oder sonst was, sondern eigentlich damit, dass wir viel zu oft offline sind. Nicht zu erreichen, gerade nicht da. Er will uns was sagen, aber wir gehen einfach nicht dran. Wir hören nicht hin. Übrigens ist die Krankheit der Sklerose ja nicht nur ein individuelles Problem, sie betrifft ja auch die Gemeinde, den Leib Christi. Ich habe mich so während meines Dienstes schon oftmals dabei ertappt, bei meinem alten Arbeitgeber Multiple Sklerose zu diagnostizieren. Aber das darf ich eigentlich aus 2 Gründen nicht. Erstens braucht Gott mich nicht als Diagnostiker und Staatsanwalt. Und zweitens kann es ja immerhin sein, dass ich an der Sklerose des Leibes Christi durchaus irgendwo mitbeteiligt war. Es bleibt also die Aufgabe, wie können wir auch als Leib Christi, als Gemeinde geistliches Hören wieder neu lernen und trainieren. Einen wichtigen Hinweis gibt uns ja schon der heutige Text. Da schreibt er, ihr sollt euch vielmehr, Vers 13, jeden Tag gegenseitig ermahnen, solange das heute noch gilt. Niemand von euch soll sich Gott gegenüber verschließen, weil er von der Sünde in die Irre geführt wird. Denn wir haben Teil an dem, was Christus gehört. Jeden Tag gegenseitig ermahnen, meint der Briefschreiber. Wir sind ja nicht dazu berufen, so ein christliches Eremitendasein zu führen. Auch auf das Hören, beim Hören auf Jesus, brauchen wir ganz dringend einander. Denn es ist ja oft so, ne? Bevor ich so bei mir die beginnende Sklerose merke, hat sie vielleicht der oder die andere schon lange bemerkt und kann mich mal stupsen und sagt, pass auf, da geht was schief bei dir. Und das ist ja auch der Sinn und Aufgabe der Gemeinde, gemeinsam auf den Herrn der Gemeinde, auf Jesus zu hören, damit das Feuer des Glaubens nicht erkaltet. Übrigens, eine schöne Idee habe ich von den Focolare, so einer katholischen Erneuerungsbewegung, die hat ohne Priester bei Laien angefangen und mit der Bibel, ganz interessant, gibt es auch katholisch, schon im Krieg 42 gegründet. Ihre geistliche Vision war nämlich folgende. Sie wollten das Feuer des Glaubens nicht erlöschen lassen, das war so ihre Triebfeder. Und die treffen sich ja bis heute wöchentlich zu Bibellese und Gebet. Kennen wir auch irgendwoher, machen die auch. Und nehmen sich für die neue Woche vielleicht einen Vers aus dem, was sie gelesen haben, mit in den Alltag. Und leben damit, mit diesem Vers. Im Beruf, in Familie, in ihren Bezügen. Und schauen, wie dieses Schriftwort Beziehungen und Begegnungen verändert und alltägliche Dinge in einem neuen Licht erscheinen lässt. Das erzählen sie dann beim nächsten Treffen, wie es ihnen damit gegangen ist. Und ihre Erfahrung? Gott redet durch das Wort, durch ein Wort in den unterschiedlichsten Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Eigentlich auch eine tolle Übung mal für Hauskreise und Ähnliches. Einfach mit einem Wort eine Woche zu leben und danach sich selber zu sich erzählen, was hat Gott, was habe ich mit dem Wort und mit anderen Menschen in 7 Tagen erlebt. Und das ist es eigentlich, wozu uns hier der Hebräerbrief herausfordern will. Leben als die lebendigen Steine Gottes in seinem Haus und unsere Herzen nicht verhärten, sondern empfangsbereit halten. Alles andere, vielleicht neue Erweckung, neue Bewegung, geschieht daraus, dass Menschen ihr Herz offen und empfangsbereit haben und gemeinsam hören, was Jesus uns heute sagt. Amen.